steht eigentlich ein schöner Tag bevor. Eine Fahrt in den Schwarzwald, ins Naturschutzgebiet um den Feldberg, dann über das herrliche Hochplateau des Hotzenwaldes hinab ins Rheintal, nach Waldshut und von dort über den Rhein in den Schweizer Kanton Aargau. Leibstadt, Betznau und Würnlingen, die nur wenige Kilometer auseinander liegen, sind unser Ziel. Freiburg, Würnlingen, nur rund 70 Kilometer Entfernung. Eigentlich ein Katzensprung mit dem Auto. Eigentlich eine schöne, landschaftlich reizvolle Fahrt. Eigentlich, ja, wenn unsere Fahrt nicht ins Zentrum der Nordschweizer Atomindustrie führen würde. Was in Gorleben zu massivsten landesweiten Widerstand führte, wird hier bei uns vor Ort kaum registriert. In Würlingen ist ein zentrales Zwischenlager für alle Arten radioaktiver Gifte und eine Konditionierungsanlage in Planung. Probebohrungen für ein Atommüllendlager wurden niedergebracht und im Abstand von wenigen Kilometern stehen die Kernkraftwerke Leibstadt, Gösgen und Betznau. Und in Würlingen wird jetzt schon Plutonium verarbeitet und atomarer Müll zwischengelagert. Ja, und eben gegenüber auf der deutschen Seite im Schwarzwald wird immer noch in Menzenschwand Uran abgebaut. Also nicht einmal 70 Kilometer von Freiburg ballt sich das atomare Risiko. Und seit den erfolgreichen grenzüberschreitenden Kämpfen gegen ein Atomkraftwerk in Wiel, Kaiser Augs bei Basel, die elsässische Chemieansiedlung in Markholzheim Mitte der 60er Jahre, ist es still geworden um den Widerstand gegen die Atomindustrie in unserer Region. Allenfalls der elsässische Schrottreaktor Fessenheim sorgt mit seinen Pannen immer wieder mal für Aufregung. Axel, der sich schon lange darum bemüht, den Atommüllpark vor Freiburgs Toren hier ins Bewusstsein zu rücken und damit wieder Dreiecklandwiderstand anzuregen, schlug mir deshalb diese Tagesreise vor. Keine abgesprochenen Interviewtermine, keine ausgewogenen Expertengespräche wollten wir führen, sondern uns einfach diese Anlagen anschauen und sozusagen sinnlich vor Augen führen. Und Axel konnte viel erzählen und dazu erläutern. Lang genug schlägt er sich mit dem Gorleben vor unseren Türen herum. Unsere beschreibende Reportage, Außenansichten von der Atomprovinz Hochrhein, konnte also an diesem sonnigen Dienstagmorgen von Freiburg aus beginnen. Durchs Höllental, dann vorbei am Schluchsee, erreicht man im Naturschutzgebiet Feldberg den Ferien- und Kurort Menzenschwand. Im idyllischen Grunkelbachtal liegt umgeben von dichten Tannenbäumen die Uranerzgrube, die von der Gewerkschaft Brunhilde betrieben wird. Zu entdecken ist die Grube kaum. Einige Meter vorbei führt ein Wanderweg. Er enthält keinerlei Hinweise, dass hier mit radioaktivem Material gearbeitet wird. Wir steigen einen kleinen Abhang hinunter durch dichtes Unterholz zum Bach, wo wir eine Planierraube arbeiten hören.
Das ist jetzt das Mundloch von dem Stolle.
Und was heißt Mundloch?
Das ist Schnurre von dem Stolle. Also das ist eigentlich der E-Gang von dem Stolle, wo das Uranerz abgebaut wird. Das sieht man jetzt da halt ein wenig schlecht.
Was meinst du, wie viel jetzt da noch arbeitet? Sieht alles ziemlich ruhig aus.
Müssen wir noch einmal schauen, wie viele Autos da stehen. Also ich denke, daran kann man sich auch orientieren. Also ja, und das, was man da unten im Moment sieht, ist ja auch interessant. Das sind die Absetzbecken, das heißt, da setzt sich der Schlamm ab und das Dünne wird dann in ein anderes Becken geleitet und der allerletzte Überlauf geht dann in Grunkelbach. Und da sind sie jetzt im Moment gerade Peter, einer die Leute mit ihrem Raubeschlepper, den Dammbruch zu reparieren. Das heißt, da ist der Damm gebrochen bei dem letzten Hochwasser. Mhm. Das ist von der Bürgerinitiative da oben, von Peter Diehl auch kritisiert worden. Und dann muss sich der Schlamm in den Grunkelbacher gossen haben. Das heißt, da ist schon ein kräftiger Schub Radioaktivität vermutlich, der Bach abgegangen. Bei dem Uranerzabbau wird eben im Moment radioaktives Material rausgeholt und da fällt auch leicht radioaktiver Schlamm an und der setzt sich in deine Becken da oben im Moment ab. Und es läuft von einem Becken ins andere, der Schlamm setzt sich ab am Boden und das hier ist der Überlauf. Das heißt, an der Stelle läuft jetzt das leicht radioaktive Wasser in den Grunkelbach. Das heißt, wir haben da zwei Arten von radioaktiven Emissionen durch den Uranerzabbau. Das ist auf der einen Seite das leicht radioaktiv verseuchte Wasser, was in Grunkelbach läuft. Man sieht ja da auch, dass sich das Wasser noch ein wenig trüb färbt. Und wir haben radioaktive Emissionen durch Radon. Das heißt, Radongas strömt aus dem Mundloch von dem Schacht.
Nun, in Menzenschwand darf nur noch bis Ende 1990 Uranerz abgebaut werden. Über viele Jahre hinweg haben Bürgerinitiativen gegen den bisherigen sogenannten Erkundungsabbau und die damit verbundenen radioaktiven Gefahren Widerstand geleistet. Verschiedene Faktoren zwangen dann die Gewerkschaft Brunhilde, so das Bergbauunternehmen dort, zur Aufgabe. Ein jahrelanges Gerichtsverfahren um eine Genehmigung zur völligen Ausbeutung der Menzenschwander Uranmine wurde verloren. Dann gab es große Probleme mit der Aufbereitung des Menzenschwander Urans. Dazu Axel.
Weil an der Pfalz ist bisher das Uranerz gekommen und wurde dort aufgearbeitet. Und dort in der Nähe von dieser Uranerzaufarbeitungsanlage in Ellweiler, dort gab es dann die entsprechende Verseuchung. Das heißt, dort gab es Leukämiefälle bei Kindern und ähnliche Probleme. Und diese Uranerzaufarbeitungsanlage in Ellweiler, die muss geschlossen werden.
Weitere Skandale zog der Uranabbau in Menzenschwand, aber auch nach der Schließung der Anlage in Ellweiler nach sich.
Also diese Uranerzaufarbeitungsanlage in Ellweiler, die wurde vor einem Jahr ungefähr stillgelegt. Das heißt, dorthin konnte die das nicht mehr exportieren. Und daraufhin hätte dann für das restliche Uranerz wurde dann andere Abnehmer gesucht. Und das kam dann in die Tschechoslowakei. Und in der Tschechoslowakei wurde das in eine tschechoslowakische Uranerzaufarbeitungsanlage gebracht. Und diese tschechoslowakische Uranerzaufarbeitungsanlage, die bringt sehr, sehr viele Probleme. Es gab da eben vor einem Jahr auch eine parlamentarische Anfrage von den Grünen und da wurde konkret gefragt, ob diese Uranerzaufarbeitung in der Tschechoslowakei, ob die vertretbar sei, ob dort sorgfältig mit den Stoffen umgegangen wird. Und die Antwort von den Ministerien in Bonn und Stuttgart war die, dass dort sehr, sehr sorgfältig mit den Stoffen umgearbeitet wird und dass keine Gefahr für die Anlieger und für die Arbeiter und Arbeiterinnen dort besteht. Und jetzt hat Greenpeace eben vor kurzem rausgebracht, dass es dort sehr wohl zu großen Problemen geführt hat. Das heißt, dass dort die Kühe bis zu 80% Leukämie haben, dass dort in dieser tschechoslowakischen Anlage sehr, sehr große Störfälle gegeben hat vor einiger Zeit und dass der Normalbetrieb die Umwelt einfach ungeheuer radioaktiv belastet. Das heißt, man hat das Problem aus dem Schwarzwald in die Tschechoslowakei exportiert.
Nun, wie gesagt, Menzenschwand soll bis Ende des Jahres geschlossen sein. Jetzt sollen nur noch abschließende Arbeiten getätigt werden. Das heißt, abgeschlagenes Uranerz soll aus der Grube rausgeschafft werden und die Uranerzgrube dann so verschlossen sein, dass es auch zu keinerlei radioaktiven Ausschwemmungen mehr kommen kann. Auf unserem Rückweg vom Eingang der Uranerzgrube, von der man eigentlich nur den Eingang sieht, es sieht aus ähnlich einer großen Höhlenöffnung, in die dann allerdings Gleise hineinführen. Also auf diesem Rückweg von dort begegneten wir dann noch einigen Spaziergängern. Einen Mann und eine Frau fragte ich dann, ob sie wüssten, an was sie hier vorbeiwanderten.
Das weiß ich jetzt auch nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen.
So sind wir nicht unterrichtet.
Ich weiß nur, dass man da kommt man aufs Herzogenhorn sind wir da schon gelaufen. Mhm. Gell? Wir sind an für sich nicht in Menzenschwand, sondern am Schluchsee drüben.
Ah, ja. Ja, da kann
ja, aber wir haben ja jetzt einen Ausflug gemacht und sind da eben mal
gewandert. Zufällig. Ja. Das ist das Naturschutzgebiet, da drüben ist ein Uranbergwerk.
Ja, Uran.
Ah. Deswegen, da
ach, das Uran. Menzenschwand, ja, da haben sie mal früher, von früher her. Ne?
Ja, aber ist im Moment noch in Betrieb.
Ist noch in Betrieb,
das soll
ja
dann geschlossen werden.
Das haben wir noch nicht gesehen, oder? Mm-mm. Die waren wir noch nie.
Das sieht man schlecht, gell? So beim Vorbeilaufen.
Ja, ja, war doch jetzt schon oft da. Ja.
Der Eingang vom Stolle ist gerade da drüben über dem Bach. Mhm. Der Bach hört man ja wegen Rauschen.
Aha.
Was halten Sie denn vom Uranabbau hier im Naturschutzgebiet, wenn Sie jetzt mal das davon hören?
Ja, also.
Überhaupt nicht für einen Abbau.
Nicht. Ja, Uranabbau bin ich nicht.
Gell, Natur in Ruhe lassen, finde ich. Ja. Gell? Ist auch für Tiere und für alles besser. Gell?
Bevor wir dann die Uranerzanlage Menzenschwand endgültig verlassen haben, fand Axel noch die folgenden abschließenden Bemerkungen und Worte.
Was das Erfreuliche an der Geschichte hier ist, ist, dass wir jetzt eigentlich an der Anlage stehen, wo ja, an der letzten Atomanlage Südbadens. Das heißt, wenn das Ding tatsächlich irgendwann mal stillgelegt ist und es bringt auch einige technische Probleme mit sich, dann haben wir da letztendlich die letzte Atomanlage in Südbadau abgestellt. Also das finde ich das Positive. Das muss da durchaus auch erwähnt werden in dem Zusammenhang.
Nachdem wir auf einer Sonnenterrasse in Menzenschwand mitten unter vielen freundlichen und ausgelassenen Touristen Mittag gegessen hatten, machten wir uns auf den weiteren Weg, auf den Weg zu dem Schweizer Atomzentrum, das sich gegenüber Waldshut aufgebaut hat und wo im Gegensatz zu Menzenschwand nicht das Ende, sondern vielmehr der große Ausbau der Atomanlagen ansteht.
Stammesgeist ist im Dreieckland aufgewacht. Elsässer und Schweizer und Bartner und Vorarlberger hängen gemeinsam wieder entdeckt. Ohne Grenze haben wir ja mal einst gelebt. Hohe Schreckspenst, ist die hohe Herre hat schon oft verschreckt. Hohe Schreckspenst, das sich nicht mehr so leicht ausspielen lässt. Spukt um Mitternacht in Wien, Markholze und Heizere. Schwörstadt Kaiser Augst, auf am Hotze Wald. In fissene Gerste, Leitstadt und Güske im Dreieckland.
Ja, Radio Dreieckland von der 102,3 Megahertz. Ihr habt jetzt gerade gehört, Roland Krölz, Salpetra mit dem Dreieckland-Lied. Und insgesamt hört ihr eine Reportage über die Atomprovinz Hochrhein. Wir waren jetzt zuletzt in Menzenschwand bei der Uranerzanlage und sind jetzt auf dem Weg in die Schweiz. Und der nächste Ziel ist Leibstadt.
Dann sind wir im Hotzerwald und fahren Richtung Waldshut, also fahren Richtung Hochrhein.
Und dort haben wir jetzt schon das Kernkraftwerk gesehen am Hochrhein. Was ist denn das für eins, wo wir jetzt nachher gleich besser sind?
Das ist das Atomkraftwerk, was in den Köpfen der meisten Leute eigentlich auch ziemlich bekannt ist. Das ist das Atomkraftwerk Leibstadt. Das ist deswegen so bekannt, einfach weil man so deutlich sieht, die anderen sind mehr im Verborgenen, die fallen nicht so auf und die sind aus dem Grund in der öffentlichen Diskussion auch nicht so präsent. Was interessant ist an Leibstadt, ist das, dass das Badenwerk, glaube ich, mit 7,5% beteiligt ist an Leibstadt.
Gab es eigentlich in Leibstadt in letzter Zeit irgendwie besonders Störungen oder Umweltbelastungen, die bekannt sind?
Die gibt es auf jeden Fall, und zwar einfach aus dem Grund, die Betreiberfirma von Leibstadt ist einfach gezwungen, diese Störfälle zu veröffentlichen. Nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen, weil es auf unserer Seite gibt es ein sehr gutes Messstellennetz. Das heißt, Umweltschützer vom Bund für Umwelt und Naturschutz haben hier ein Messstellennetz aufgebaut, und es war ihnen vor einigen Jahren durchaus möglich, Störfälle aufzuzeigen, die die Betreiberseite gar nicht bekannt gegeben hat. Und seit das der Fall war und seit damals dann die Medien auch darüber berichten mussten, dass die Umweltschützer das aufgedeckt haben, seither gibt es dann einigermaßen offene Öffentlichkeitsarbeit der Betreiberseite. Also seither gehen sie halt so, wenn sie irgendwelche Störfälle gegeben hat.
Aber man könnte schon sagen, so der Status quo ist ähnlich wie in Fässerheim. Das Ding ist recht früh gebaut worden. Es gibt natürlich Widerstand dagegen, aber es läuft und tröpfelt so vor sich hin.
Es tröpfelt so vor sich hin. Also man hört immer wieder mal vom Störfall und man hört davon, dass das wieder irgendwelche Panne gegeben hat, aber man ist jeden Tag mit dem Kühlturm konfrontiert und schaut da drauf, und deswegen gibt es da eigentlich ganz starke Verdrängungsmechanismen auch. Das muss man aber auch verstehen, und das ist natürlich auch eine Geschichte, die das eigentlich auch erklärt, warum es so wichtig ist, dass es einen überregionalen Widerstand gegen die zukünftig geplante Atomanlage hier am Hochrhein gibt. Also dass das nicht nur hier aus der Region kommen kann. Das ist jetzt diese eine Geschichte, das ist der Widerstand auf der badischen Seite. Und zum Widerstand in der Schweiz, da ist es so, dass es eine sehr große Mehrheit gegen Atomenergie gibt eigentlich zwischenzeitlich in der gesamten Schweiz. Lediglich in einem Kanton nicht, und das ist der Kanton Aargau. Die Schweizer sagen, das ist der Atom-Aargau. Und zwar sagen sie das einfach aus dem Grund, weil in diesem Atom-Aargau 4 von 5 Schweizer Atomkraftwerke stehen, weil da die ganze Zulieferindustrie ist. Und da gibt es ganz, ganz viele Leute, die in der Atomindustrie beschäftigt sind, und deswegen kantonale Volksabstimmungen hier in dem Kanton immer pro Atomenergie aus. Und deswegen versucht man jetzt natürlich auch, diese zukünftige Anlage hier zu konzentrieren.
Jetzt haben wir gerade ein hervorragendes Bild hier. Wir fahren jetzt runter aus dem Hotzerwald praktisch ins Rheintal, und es taucht hier ganz groß der Kühlturm auf. Das ist dann der Wasserkühlturm, den wir da sehen, oder?
Der Kühlturm von Leibstadt, ja. Hier sieht man nichts. Wir fahren gerade eins weiter. Es gibt noch so einen Parkplatz wie hier, wo du eine hervorragende Sicht hast.
Man sieht da jetzt eine ganz schöne Wasserdampffolge. Hat man hier eigentlich auch Messungen über Belastungen, die der Wasserdampf erzeugt? Weißt du was über Nebelschwade und so?
Ja, das ist die Nebelschwade, daran entzündet sich der bürgerliche Widerstand. Das heißt, da können sich die Herren von der CDU auch ein Stück weit austoben, die jetzt im Moment dann sagen, es gibt eine Beschattung einzelner Dörfer, also manche Dörfer auf der badischen Seite sind einige Stunden am Tag beschattet, und deswegen wollen sie eine Entschädigung.
Und das Wasser, wenn ich das jetzt von hier oben richtig sehe, das wird direkt aus dem Rhein entnommen, oder ist das der Rhein, was man da unten sieht?
Wird direkt aus dem Rhein entnommen, ja.
Also wenn man jetzt darunter sieht, sieht man ja eigentlich in erster Linie nur diesen riesengroßen Kühlturm. Man sieht davor den Rhein, wo das Wasser entnommen wird, und ganz hinten glitzert so ganz flach ein bisschen ein Gebäudeteil. Und rechts davon ist dann so eine kleine Kuppel. Kannst du mal kurz erklären, was das da eigentlich das Kernkraftwerk ist?
Das Kernkraftwerk ist eigentlich das Gebäude auf der rechten Seite, also diese typische eiförmige Kuppel. Darunter ist der radioaktive Teil. Im Vordergrund sieht man gleich das Maschinenhaus und sieht den kleinen unscheinbaren Kamin auch. Und das ist, denke ich, auch das Problem. Die Leute, die schauen hauptsächlich auf den Kühlturm. Aber was beim Kühlturm oben rauskommt, ist eben zum großen Teil wirklich nur Wasserdampf. Was viel, viel schlimmer ist, ist eigentlich der kleine Kamin, der mit den rot-weißen Ringen oben dran.
Das ist der neben der Kuppel da.
Der neben der Kuppel, der unscheinbare, weil dort wird eben auch im Normalbetrieb jeden Tag werden dort radioaktive Stoffe abgegeben. Also dieser kleine rot-weiße Kamin, der beinahe überhaupt nicht auffällt, gemäß am Kühlturm, Dieser kleine Kamin, der gibt im Prinzip jeden Tag im Normalbetrieb radioaktive Stoffe an die Umwelt ab. Und das ist der wenigste bewusst. Die schauen eigentlich nur auf den Kühlturm.
Leibstadt haben wir mit gehörigem Respekt, aber mit sehr guter Sicht von oberhalb Waldshuts besichtigt und dann ganz schnell auch wieder hinter uns gelassen. Wir haben dann den Zoll beim Rhein passiert und waren im Schweizer Kanton Aargau oder man könnte eben auch besser sagen in Atom Aargau. Ein wacher Schweizer Zöllner sah bei der Kontrolle Foto- und Tonbandgeräte und schlussfolgerte erstaunlich treffend und schnell: Aha, Wellezit Atomkraftwerk fotografiere. Axel war sich nicht sicher, ob der Zöllner einfach ein einfühlsamer und logistisch fitter Zeitgenosse war oder ob er einfach schon in der Schweizer Sicherheitsdatei seine Nase gesteckt habe und sozusagen er, Axel selbst, darin stecke. Denn der Zöllner war zuvor mit unseren Ausweisen in seinen Kabäusren verschwunden und dann eben zurückgekommen mit dieser logischen Schlussfolgerung. Inzwischen sind wir wenige Minuten mit dem Auto unterwegs. Hinter uns liegt das Atomkraftwerk Leibstadt am Rhein und vor uns das Atomkraftwerk Betznau, das an der Aare stationiert wurde, die hier gleich einen Kilometer später sozusagen in den Rhein fließt. Wir fahren durch einen grünen Mischwaldgürtel und Axel erläutert uns im Auto dann, was es mit dem nächsten Besuchsziel auf sich hat.
Ja, in Betznau stehen zwei Reaktorblöcke zusammen und es sind die beiden ältesten Reaktorblöcke, die es überhaupt in der Schweiz gibt.
Lass uns mal genauer angucken.
Und es sind sehr unsichere Reaktoren, weil die auch zu einer Zeit gebaut worden sind, wo man sich zum Beispiel nicht geschützt hat gegen Flugzeugabsturz. Man sieht es ja auch an der Hülle, es ist nicht so diese eiförmige Hülle, sondern eher so diese Reaktorschutzhülle, wie man sie von Fessenheim her kennt. Und der Reaktortyp ist eigentlich nicht geeignet, einen Aufprall vom Flugzeug zu überstehen. Und weil das sehr alte Anlagen sind, deswegen hat man da in letzter Zeit mit sehr, sehr viel Geld versucht, die nachzurüsten. Also Nachrüstung gibt es nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch im Bereich der Atomtechnik. Und da waren wir jetzt bemüht, nachträglich noch Schutzvorrichtungen einzubauen.
Und die sind jetzt einbaut?
Ich weiß nicht, ob sie im Moment noch dabei sind. Also man sieht ja, dass im Moment auch noch geschafft wird, dass da Krane stehen. Also ich denke, die sind im Moment noch dabei. Da im Moment erlebt man das, was man in einige Jahre in Fessenheim auch erleben werde, dass man mit großem Aufwand versuchen muss, diese alten Schrottreaktoren auf einen möglichst neuen Stand zu bringen und die möglichst sicher einfach zu machen. Und da gibt es viele Wissenschaftler, die der Meinung sind, dass das die Gefahr nicht vermindern, sondern dass das die Gefahr noch erhöht, weil da wird teilweise rumexperimentiert im großen Maßstab auf Kosten der Bevölkerung auch.
Bin ich relativ nah ran hier, ja, an die ganze Anlage. Und hast du irgendwo ein Schild gesehen, dass man da nicht hin darf?
Nö, hier noch nicht. Nee.
Ja. Es scheint auch öffentliche Straße hier zu sein.
Ja, aber die Schweizer Kraftwerksbetreiber können sich auf ihre Atomkraftgegner und Gegnerinnen ja auch verlassen. Also wenn die kündigen sowas vorher an, also in der Schweiz geht alles seinen geordneten Gang. Wir haben hier in Gösgen auch schon Demos erlebt, wo ein läppischer Zaun war und vier Polizisten dahinter. Aber die Demonstrationsleitung hat einfach vorher gesagt, da gibt es keine Besetzung und da halten sie sich dran. Also irgendwie gibt es da schon interessante Mechanismen. Das, was uns dann eigentlich mehr oder weniger erstaunt, wenn man sich diese Festungszäune in Brockdorf oder Gorleben oder Wackersdorf anschaut. Ja.
Wenn man da drüben sieht, man ja jetzt schon eine entsprechende Absperrung, gell? Videoanlage da oben, Zaun, Stacheldraht. Da scheint es dann schon ein bisschen ernster zu werden. Ja. Wenn man jetzt hier so bei Sonnenschein, es ist total ruhig, da drüben fließt der Fluss. Das sieht hier eigentlich auch alles ziemlich harmlos aus, gell? Also wenn man jetzt so dran vorbei stolziert hier, habe ich wirklich nicht den Eindruck, dass du dich bei was Gefährlichem befindest.
Das ist einfach das Problem der Menschheit, dass sie keine Organe haben, mit denen man Radioaktivität sehen, schmecken oder hören können. Das ist einfach das Problem. Das heißt, wir sind jetzt hier sicher auch noch relativ sicher, solange nichts passiert, einfach aus dem Grund, weil wir uns jetzt am Kraftwerkszaun befinden. Da gibt es ja auch dann immer diese offizielle Information, dass am Kraftwerkszaun die Radioaktivität relativ gering ist. Das hat einfach damit zu tun, dass wir da den Kamin haben. Und dieser Kamin, der im Normalbetrieb Radioaktivität abgibt, der streut es ja über das ganze Land. Und das fällt dann eher 20, 30 Kilometer entfernt runter, als direkt hier am Kraftwerkszaun. Deswegen kommt man auch zu den niedrigen Werten am Kraftwerkszaun. Und
vor der Niedrigstrahlung im Normalbetrieb, da sind wir hier am Kraftwerk dann noch relativ geschützt. Da bist du dann wirklich in der Windrichtung einige Kilometer entfernt eher in Gefahr. Ja. Insbesondere natürlich die Leute, die da ihr Leben lang leben müssen auch.
Die Einschätzung der Sicherheitsanlagen am Kernkraftwerk Betznau in der Schweiz änderte sich dann im Laufe des Spaziergangs um diese Atomanlage.
Achso, ich denke, das sind Infrarotmesser. Also das heißt, wenn du dort dazwischen kommst, dann wird Alarm ausgelöst.
Ja, ja.
Also wie gesagt, wir haben das ja vorhin unterschätzt. Wir haben ja vorher gesagt, dass die Absicherungsanlagen recht gering wären. Wenn man jetzt da direkt davor steht, dann ist das doch Hightech. Also da ist auf der einen Seite das, was man so ein Stück weit als NATO-S-Stacheldraht kennt. Und dann eine ganz gemeine Art von Stacheldraht, die unter sehr großer Spannung steht. Das heißt, wenn man da oben den Stacheldraht abfetzt, dann haut es den erst einmal zurück und dann reißt man sich alles auf. Also das sind eigentlich sehr böse Sicherungsanlagen. Was ich da interessant finde, ist, dass ich ja gerade aus Stendal komme, also aus der DDR, wo die Demonstration stattgefunden hat, die erste Demonstration in der DDR gegen Atomanlage. Und da muss man sagen, das Atomkraftwerk dort ist wirklich läppisch gesichert gegenüber dem Schweizer Atomkraftwerk oder gegenüber unseren Atomkraftwerken in Westdeutschland. Dort war es im Prinzip nur ein einfacher Zaun, ein Hag und oben drauf drei Reihen Stacheldraht. Das war eigentlich schon alles. Über diesen gigantischen Kran werden dann die Brennelemente rausgeholt und werden da vorne in dem Abklingbecke zwischengelagert. Abklingbecke, das klingt so schön harmlos. Es ist immer wieder erstaunlich, wie man diese Begriffe von der Atomindustrie einfach so übernimmt. Klingt doch gut, Abklingbecke. In Wirklichkeit sind da wirklich die gefährlichsten Gifte der Menschheit zwischengelagert, um da für einige Zeit abzuklingen. Das heißt, damit die Radioaktivität zumindest so weit nachlässt, dass man das Zeug transportieren kann.
Du meinst, es sieht interessant aus, die wechseln vielleicht gerade Brennstab aus?
Die sind im Moment im inneren Bereich des Atomkraftwerks am Arbeiten und das kann man davon also beobachten. Das finde ich schon interessant.
Ungefähr an der Stelle, wo das Wasser, das der Aare entzogen wurde, um das Kernkraftwerk zu kühlen, aufgewärmt wieder in den Fluss floss, trafen wir einen Angler, der gerade seine 7 Sachen zusammenpackte.
Läuft das Angeln?
Ja, nicht so viel. Nein, nicht so viel.
Ich meine, es ist ja gerade die Frage deswegen, ich mache gerade Reportage über Kernkraftwerke und andere Anlagen. Macht Ihnen das da keine Bedenken, wenn es fliegt?
Die dürfen es holen, wenn sie wollen.
Hä?
Die dürfen es wieder abbrechen, wenn es von mir
ist. Gell. Ist sicher nicht ganz ungefährlich, ist ein ganz altes Kraftwerk, gell?
Ja, das ist eines der ältesten in der Schweiz, aber ja, bis jetzt ist nie etwas passiert. He?
Haben Sie noch nie was gehört, dass man irgendwie...
Nein, sie haben schon... Gut, man weiß ja nie,
he?
Ja.
Aber insgesamt halt es ja auch nicht so viel davon, oder?
Ja, nein, schon. Also insgesamt nicht. Und zwar nicht wegen dem Kernkraftwerk, sondern wegen dem Abfall. Die wissen ja nicht, woher mit dem Zeug, oder? Das ist schwieriger, der Abfall. Das Kernkraftwerk, glaube ich, wäre nicht so. Aber wo wollen die mit dem Abfall?
Ist das nicht gerade hier bei Ihnen im Aargau?
Ja, das ist alles im Aargau, alles. Das ist alles. Das ist der Abfall ist... Warte, jetzt sind Sie mal weiter oben.
Bei Würerlingen,
ja,
oder?
Ja, da oben, ja. Bei Würerlingen ist aber auch ganz dran.
Ah ja.
Ein bisschen weiter oben.
Das ist die Ecke der Hochgottes?
Ja. Und wo sie es lagert, vorläufig. Aha. Für uns. Also heisst für uns schon immer noch Raum.
Aha. Haben Sie da schon ein Lager eingerichtet oder ist das noch so versucht?
Ja, da weiss ich noch nicht mal. Ja, das heisst, das sei einfach vorübergehen, ein bisschen mal. Das will ja niemand, oder?
Ja. Gibt's denn irgendwie?
Auf die Frage, ob der Fischer nicht manchmal um die Gesundheit der Fische, wenn er hier beim Abflussrohr des Kernkraftwerkes Fische, um die Gesundheit der Fische fürchte und um seine eigene, antwortete er.
Nein, das tut schon, da müssen schon meines Fischen da so viel. Nein, da schon nicht. Nein.
Also diese ganze Atomanlage sind hier ja sehr dicht aufeinander. Man war jetzt gerade an Leibstadt vorbeigefahren, vor ein paar Kilometern. Dann sind wir da rechts in den Wald eingebogen und haben uns die beiden Blöcke von Betznau 1 und 2 angeschaut. Und jetzt knapp 3 Kilometer weiter, vielleicht 2 Kilometer nur durch den Wald entfernt, kommt schon Würenlingen.
Also das erste Liedl heisst das Dreieckland, das ist ein Freundschaftsliedl, den ich gesagt habe. Ja, es ist in diesem Bierl, sogar dürfen es alle lehren. Die, die noch nicht elsässisch können reden. Die, die kommen auf. Dann wenn schließlich ein paar von euch sind, die kommen auf Schriftdeutsch reden. Bei uns gibt es auch, die kommen auf Schriftfranzösisch reden können, im Elsass. Das kann man einfach Es kommt mir wieder langsam bei, als man in der Müdersprache am besten manche Sachen sagen kann. Also das erste Lied heisst das Dreieckland. Unsere Urgroßeltern, die Heiden, sie früher als ewig darin. Zu den Nachbarn, ich renn's viele Weide, was drin ist, ist ein Min. Unter sich has ich's auch gedüscht, als römische Reich hat niemand da gedankt. Am Oven sessen beieinander gesessen, ein Humpenbier in der Füst. Manchmal has es sein Gesicht verheuen, so schlimm ist das auch nie gesehen. Am besten tust du dich nicht verwöhnen und lässt die Nachbarn freue sehen. Haben unsere Heiden können wissen, als sie Rom ein Kaiser aus sie denkt. Drehen sie kommen, ein ganz Regiment, nicht nur ein Raben aussetzen. Im Mittelalter ist der Handel gegangen, Bäuerein oder Wien. Im Elsass und Baden, bei den Alemannen, sogar heute in Basel am Rhein. Warum hat der Karl, der Gross, der Kaiser, von ganz Europa Meister wollen sein? Jedes Volk hat Freiheit im Sinn, der Fürste nicht ewig am Seil. Der Bürgerkrieg, der Schwedenkrieg, haben unsere Länder geschaut. Zu viel Zorn hat Geschichte ermiert, mit Religion vierer und Schlacht. Sei's der Nabi, sei's ein anderer, küm geht der Reich und ist ein neues da. Unsere Eltern wissen ebs davon, gehst ein bisschen zurück, hast den Faden. Die moderne Zeit hat viel entdeckt, so Sachen wie Staat und Grenzen. Wenn einfach das Barrel zum Nachbar wird, müsst zuerst mit Unschuld glänzen. Brüsch nimm's weh, wenn er never weide. In jedem Staat ist's völlig eingequartiert. Jeder für sich, es ist herum mit den Heiden, das heisst jetzt wir sind zivilisiert. Elsasser Schweizer und ich vom Badischen, was sagen ich dazu? Es hat nichts zu tun mit dem Romantischen, haben wir aber nicht bald genug. Die Regierungsherren, die kommen davon, sie trinken miteinander und mehr als nur ein Seidel. Und führen uns wieder schon nach ein Seil, wie Hampelmann dort und da. Wie lang wollen wir den Kopf noch schütteln, mit Handklatschen und Amen serven? Wie lang wollen wir ich liege noch glauben und uns begnien mit Stickeln? Sie stahlen in den Boden, vergiften ins Wasser, die modernen Prinzen von der ganzen Welt. Für ihre Käser brüchen sie Gehaver und ihren Eingott heisst Geld. Hoffentlich kommen mal andere Zeiten, auf wenn wir sein immer klaven. Tun unsere Kinder frisches Obst ernten, vor eb das Glock fängt an leiden. In unseren Reserven kennen wir nicht schnüfen, so fängt an kochen und die grossen Lüge dumm. Wir gehen mal Grenzen einfach hüfen und tanzen drumherum. Wir gehen mal Grenzen einfach hüfen und tanzen drumherum.
Radio Dreieckland auf 102,3 MHz UKW. Ihr hört eine Reportage zur Atomprovinz Hochrhein. Und das Lied eben ist von der Platte Dreieckland, eine Doppel-LP aus den bewegten Zeiten des Dreiecklandes, als hier die Atomindustrie anfangs bekämpft wurde, auch erfolgreich bekämpft wurde in Wiel, Kaiseraugst und in anderen Orten. Und der Sänger war François Brom, der elsässische Liedermacher, mit dem Lied Dreieckland. Wir haben jetzt das Atomkraftwerk Betznau im Atom-Aargau, also im Kanton Aargau in der Schweiz, hinter uns gelassen. Und wir fahren jetzt mit dem Auto weiter zur nächsten Station, nur einige wenige Kilometer weiter auf der Landstraße nach Würenlingen. An einer Kreuzung ein großes weißes Verkehrsschild, das nach rechts in einen kleinen Wald weist. PSI steht mit großen Lettern drauf.
Wie ist das Paul-Scherrer-Institut?
Ach, das ist jetzt das Paul-Scherrer-Institut. Paul-Scherrer,
das klingt doch viel besser. Bei uns nennt man sowas Kernforschungszentrum, nein, damit es nicht nach Atomforschungszentrum klingt. Und hier in der Schweiz sind sie da einfach noch ein wenig perfekter. Dann nennen sie das nach einem bekannten Atomforscher, nennen sie es Paul-Scherrer-Institut. Das heißt, die Leute, die da jetzt auf der Straße vorbeifahren, die denken eigentlich nicht dran, dass hinter den drei Buchstaben PSI sich da im Wald eine Institution verbirgt, wo Atommüll verbrannt wird, wo mit Plutonium geschafft wird und wo eventuell in Zukunft auch hochradioaktiver Atommüll zwischengelagert werden soll, oberirdisch.
Ja, ein Denkmal zum Flugzeugabsturz im Mischwald, links, kurz bevor wir zu dem Scherer-Institut kommen.
Ja, ja, vor wenigen Jahren ist hier ein Flugzeug abgestürzt und die waren natürlich heilfroh, dass es nicht auf die beiden Blöcke von Betznau gestürzt sind, die da gerade ums Eck sind, und dass sie auch nicht auf dieses PSI gestürzt sind, wo, wie gesagt, mit Plutonium geschafft wird.
Zusammen mit Axel Meyer mache ich mich auf zu einem Spaziergang um das weitläufige und mit hohen Stahlzäunen gesicherte Areal des Schweizer Kernforschungszentrums. Axel erklärt dabei, was sich alles konkret hinter den Zäunen verbirgt.
Das Scherer-Institut verbirgt sich das Schweizer Forschungszentrum für Atomenergie, das Eidgenössische Institut für Reaktorsicherheit. Hier wird im Moment schon radioaktive Stoffe verbrannt, also leicht radioaktive Stoffe, Handschuhe, Putzlappe und alle möglichen Sachen, die im Atomkraftwerk anfallen und die brennbar sind, die werden hier verbrannt. Und da müssen wir nachher auch irgendwo den Schornsteinsee, wo im Moment schon im Normalbetrieb sehr, sehr viel Radioaktivität abgegeben wird. Da schauen wir gerade mal ums Eck, ob wir das jetzt gleich sehen.
Mhm. Hier haben wir den Schornstein. Da sagst du, wird jetzt im Normalbetrieb schon bei der Verbrennung dieser schwach- oder mittelradioaktiven Stoffe, werden da Abgase frei, die die Umwelt belasten. Ja. Gibt es da Messungen? Woher gibt es Informationen?
Also da gibt es Informationen, da gab es eine parlamentarische Anfrage, ob Stoffe, die aus der Anlage kommen, schon auf bundesdeutschem Gebiet nachgewiesen wurden. Und da muss die Bundesregierung dann zugestehen, dass tatsächlich Stoffe, die also radioaktive Substanzen, die nicht aus dem Atomkraftwerk kommen, die nur aus der Verbrennungsanlage kommen können, dass die auf bundesdeutschem Gebiet im Kreis Waldshut festgestellt wurden. Das heißt, aus dem Kamin, den man da im Moment gerade sieht, werden radioaktive Stoffe abgegeben, die bis nach Waldshut rübergehen, also bis in die Grenzregion.
Was ist denn noch auf dem Gelände jetzt, außer dieser ersten Verbrennungsanlage für radioaktive Müll?
Da ist im Moment schon ein ganz kleines Zwischenlager. Das sind also an vielen Stellen sind Fässer mit radioaktivem Material drin. Und dann ist ein Castor-Behälter, da gab es früher mal einen kleinen Versuchsreaktor drin, den sie abgestellt haben. Und dessen Inhaltsstoffe sind im Moment im Castor-Behälter in diesem Paul-Scherrer-Institut drin. Und dann wird im Moment an verschiedenen Stellen mit Plutonium gearbeitet. Das heißt, man ist dabei, das Plutonium, das jetzt aus ausländischer Wiederaufarbeitungsanlage kommt, aus Kap La Hague, aus Windsdale, kommt es zurück, geht an Freiburg zum Beispiel oder im Dreieckland auf der Autobahn vorbei und kommt dann hierher. Und das Plutonium, das wird hier verarbeitet wieder zu Brennstäbe. Mhm. Also es gab vor einiger Zeit mal einen Bericht, dass 5 Kilo Plutonium zurückkommen, aber das ist sicher noch einer von den kleineren Transporten, nur dass man ausnahmsweise mal von dem Transport auch mal was gehört hat.
Die gleiche Frage wie bei jedem Standort: Was tut sich hier in der Nähe bevölkerungsmäßig? Wie geht die Bevölkerung mit um? Es gibt sicher einige Arbeitsplätze hier auch wieder.
Ja, da gab es hier im Ort Würnlingen gab es eine Abstimmung, ob dieses zentrale Zwischenlager und der Verbrennungsofen, ob die hierher kommen können. Und da hat die Atomindustrie natürlich sehr, sehr massiven Einfluss drauf genommen. Das heißt, der Gemeinde Würnlingen wurden jährlich über 800.000 Franken zugesprochen als Entschädigung. Das ist eine sehr, sehr kleine Gemeinde. Und diese 800.000 Franken jährlich als Entschädigung für dieses so ungefährliche Projekt, wie sie selber sagen, die haben natürlich da schon dafür gesorgt, dass dann tatsächlich die Abstimmung auch im Sinne der Atomkraftbetreiber ausgegangen ist. Das heißt, die knapp, aber halt zu unserer Ungunst ist die Abstimmung ausgegangen. Außerdem muss man sagen, dieses Würnlingen liegt so nah an diesem jetzt schon existierenden Paul-Scherrer-Institut und so nah an Betznau und Leibstadt, dass natürlich sehr, sehr viele Leute aus Würnlingen in der Atomindustrie arbeiten und dass deswegen die Abstimmung auch erklärlich wird.
Aber beim Rundgang um die Atomfabrik erläuterte Axel zugleich die Suche nach einem Atommüllendlager für hochradioaktiven Müll nicht weit von der jetzigen Atomfabrik in Würnlingen.
ganze Schweiz wird im Moment nach Endlagern für leicht- und mittelradioaktiven Müll gesucht. Und hier in der Hochrheinregion wird sehr, sehr intensiv nach einem atomaren Endlager für hochradioaktive Stoffe, also für die gefährlichste Kategorie, geforscht. Erst hieß es, da die Schweiz ja keine Salzstöcke hat. In der Bundesrepublik gibt es Salzstöcke und deswegen sagen die deutschen Forscher, die Salzstöcke sind das geeignetste Endlagermedium. In der Schweiz gibt es keine Salzstöcke und da gibt es Granit und deswegen sagt man, der Granit sei das geeignetste Endlagermedium. Jetzt gab es aber nur an einer einzigen Stelle hier in der Schweiz ein einigermaßen geeigneter Granit. Und das war hier in Böttstein und das Böttstein ist wieder von hier vielleicht 4 Kilometer entfernt. Und dort will man, dort besteht die Gefahr, dass also im Nahbereich von diesen Atomkraftwerken auch noch das atomare Endlager kommt. Wobei die Schweizer Atomlobby im Moment noch unentschieden ist nach ihrer Niederlage mit der Granitoption, ist jetzt die Argumentation auch ein bisschen am Kippen und es kann durchaus sein, dass ich jetzt sage, ja, wir machen unser Endlager vielleicht auch in Sedimente. Sedimente ist eine andere geologische Formation.
Jetzt ein großes Schild, Strahlengefahr, mit dem Radioaktivitätszeichen. Dahinter steht die Feuerwehr, ein Feuerwehrauto. Und gleich dahinter kommt mit sehr vielen roten Fässern, sind aufgetürmt eine ganze Mauer von roten Fässern, so wie man das halt kennt, wo wahrscheinlich irgendwelche Müll oder irgendwas gelagert war. Und dann ist dahinter jetzt eigentlich so ein Produktionsgebäude. Ne? Da können wir sich schon vorstellen, dass da drin irgendwas verarbeitet wird von den Dingen, die du da vorhin versucht hast zu erklären.
Also ich glaube, das Gelände hier mit der Strahlengefahr, das ist erklärbar. Das heißt, die Schweizer Feuerwehr, die macht hier Versuche, da wird irgendwo radioaktives Material versteckt und dann dürfen sie das mit dem Geigerzähler suchen. Das erklärt sicher auch diese schrottreife Autos, die hier rumstehen. Da laufen sie dann rum mit ihrer Schutzanzug und versuchen radioaktives Material aufzuspüren.
Ja, das sieht wirklich so als ein Übungsplatz, ein Abenteuerspielplatz für die Werkssicherheit.
Für Feuerwehrleute aus der ganzen Schweiz. Ja. Und zwar einfach aus dem Grund, weil es da schon mal einen recht heftigen Störfall gegeben hat, die hier ein radioaktives Material in Edelstahlbehälter ausgeliefert, auch für solche Versuche. Und dann wird irgendwo was angezündet, damit die Feuerwehr das ausprobieren kann. Und dabei kam dann dieser Edelstahlbehälter rein und hat sich dann geöffnet und da wurde sehr, sehr viel Radioaktivität freigesetzt und das will man jetzt vermutlich vermeiden, also das ist eine Vermutung. Aber wie gesagt, das läuft hier. Und die roten Fässer im Hintergrund, das sind tatsächlich Atommüllfässer für leicht radioaktiven Müll.
Das Ganze für einen Eindruck hier auf dich?
Naja, sauber, ordentlich, so gepflegt, so wie es eigentlich sein soll in der Schweiz, aber gefährlich. Also hinter dieser Fassade von Sauberkeit und Ordnung verbergen sich einfach wahnsinnige Gefahren. Aber alles geschleckt und ordentlich.
Ich denke, das ist das Problem der Idylle hier. Ne? Wenn man dahinter hochschaut, ein Berg erschließt sich da mit ein bisschen Mischwald, sehr viele grüne Wiese, Traktor fährt lang, sieht da alles sehr sauber geschleckt, ja. Natur, in die Natur eingebettet aus. Und das ist das große Problem bei dem, was wir bisher jetzt hier überall schon angeguckt haben. Ne? Hinter uns übrigens ein großer Fußballplatz, ein grüner, großer Fußballplatz, wahrscheinlich hier für die Werksangehörige. Ein bisschen komisch dünke mich hier diese Baracke nebendran, diese Barackensiedlung neben dem Werk.
Keine Ahnung, was das ist. Man muss sich natürlich auch immer vorstellen, wie gesagt, wir sind vorher an dem Mahnmal für diesen Flugzeugabsturz vorbeigefahren. Vor einigen Jahren ist hier ein Flugzeug abgestürzt und ich wollte nicht wissen, was da passiert wäre, wenn das zum Beispiel jetzt auf dieses Labor abgestürzt wäre, wo im Moment mit Plutonium geschafft wird. Also das muss man sich immer vorstellen. Es sind hier hinter dieser sauberen Fassade einfach ungeheure Gefahrenquelle gelagert.
Wir sind ein bisschen näher an die Fässer rangekommen und da steht tatsächlich auf den roten Fässer radioaktiv drauf. Das ist, wie wir es vermutet haben, sind das wohl die Fässer hier, mit denen die Giftstoffe angeliefert werden.
Also im Hintergrund sieht man auch jetzt den Verbrennungsofen. Das heißt, in diese Fässer kommt aus den Schweizer Atomkraftwerken, kommen die leicht radioaktiven Stoffe, die brennbar sind, die werden hierher gefahren und wandern dann irgendwann in den Ofen, verwandelt sich auf der einen Seite in stärker radioaktive Asche, die auch irgendwo entlagert werden muss. Und ein Teil geht natürlich bei dem Verbrennungsprozess oben in den Kamin. Da wird einiges abgefiltert sicher, aber immer noch sehr viel Radioaktivität geht nach außen. Und in dem zusätzlich geplanten Areal, also in diesem geplanten zentralen Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle, da soll eben auch so eine Konditionierungsanlage hin, wo der Atommüll bearbeitet wird. Und da soll auch ein neuer, größerer Verbrennungsofen hinkommen.
Aber dies ist jetzt noch reine Planung, diese Anlage, oder?
Das ist reine Planung, aber eine sehr konkrete Planung. Das heißt, die Genossenschaft wurde schon gegründet von den Kernkraftwerksbetreibern. Das wird in kurzer Zeit wird's da ins Genehmigungsverfahren gehen. Natürlich hier auch ein Idyll, der Nischkaste am Zaun, also das finde ich auch.
Ja, der ist sicher extra noch aufgehängt, also mit besonderem Auge für die Natur hier. Ich meine, das ist ja ein totaler Abenteuerspielplatz, muss man mal sehen, gell? Rechts davon hier die Aare, dann einfach hier ein Weg, wo man lang, auch ich denke als Kinder marschiere ich ja nicht umsonst rum, langkrabbeln kann, wo man mit in der Natur ist und links, naja, links okay, abgesperrt halt diese Fabrik. Aber alles ja mit in der Natur gelegen, sehr ruhig, sehr idyllisch. Vorne kommen übrigens wieder die Fässer, Radioaktivitätszeichen vorne drauf, rot, ein bisschen demoliert.
Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist in der Halle der Castor-Behälter drin. Also wie gesagt, hier in der Anlage gab es vor vielen Jahren jetzt da einen Versuchsreaktor gegeben und die Überreste von diesem Versuchsreaktor, die sind jetzt im Moment in dem Castor-Behälter, in dem Gebäude da drin.
Castor-Behälter, soll ich vielleicht nochmal kurz erläutern, noch mal, was es ist?
Ein Castor-Behälter ist so ein Sicherheitsbehälter, in dem man versucht, hochradioaktive Stoffe so sicher wie möglich zu transportieren. Ja. Mit Kühlrippe, da sind so Kühlrippe dran, wie die Kühlrippe zum Beispiel am Motorradzylinder auch dran sind, damit die Wärme, die diese radioaktive Stoffe ständig abgibt, dass das abgeführt werden kann.
Und bei uns in der Bundesrepublik sind sie aber berühmt gerade in Gorleben, ne? Da kennt man den Begriff hauptsächlich her, weil dort für den Transport zum Zwischenlager diese Castor-Behälter benutzt werden. Was überhaupt natürlich die große Parallele ist, wir machen diese kleine Rundreise heute ja auch, um aufzuzeigen, dass eben Gorleben im Prinzip im Hochrhein liegt. Die ganze Problematik, die man da oben immer wieder mit einem harten Widerstand mitbekommt, besteht, wie man das jetzt hier sieht, räumlich sehr nahe und sehr massiv, hier in der Ecke halt im Aargau. Sie steigt jetzt gerade hier so einen kleinen Abhang hoch, in der Hoffnung, noch einen Blick in das Gelände dieses Instituts, dieses Atominstituts, erhaschen zu können, vielleicht nochmal was anderes zu sehen. Aber das Übliche, man sieht überall immer wieder unsere Atommüllfässer. Also was kommen wir jetzt? Kommt eine richtige Bootsanlegestelle hier. Ja, das ist ja geradezu das Ende des Spazierweges. Wissen Sie, wie es hier weitergeht? Gerade ist das hier, geht es rund um das Gelände rum?
Ja, man sicher noch bis zur Brücke und dann geht es noch ein Stück weiter.
Wenn man zum Parkplatz zurück will, kommt man da zurück?
Ja, bei der Brücke vorne gibt es ein Weg, wo...
Ah, da kann man rundum gehen. Aha. Gut. Was ist das da gerade, wo Sie rauskommen? Ist das ein Labor?
Nein, ist kein Labor. Das ist eine Abwasserstation.
Ah ja, was aus dem Werk hier in der Aare wieder zurückgeht.
Ja. Über Kontrollkammer oder über Messgeräte und so Zeug.
Ah ja.
Der Techniker, mit dem wir uns gerade unterhalten, das ist sicher ein Techniker, der sein Bestes versucht und der das so gut wie möglich macht, genauso wie die Techniker in alle Atomkraftwerke auf der Welt, sei es jetzt in Tschernobyl oder in Harrisburg oder überall. Also ich denke, die waren und sind immer davon überzeugt, dass sie das gut machen und dass die Geschichte in Ordnung geht, bis es dann mal passiert.
Nalt. Wo ist er? Ja, tatsächlich, ja. Mit auf dem Gelände, jetzt links marschieren wir mal Gewächshaus vorbei. Oben läuft offensichtlich die große Versorgungsleitung. Vielleicht ist das Abwasser, von dem jetzt gerade der Techniker gesprochen hat, das er überwacht und hier jetzt dann wieder in die Aare abgelassen wird. In die Aare. Aha. Naja gut, es sprudelt hier halt ganz kräftig, von unten kommt es hoch. Vermischt sich dann ganz schnell und ein paar Meter weiter sieht man nichts mehr.
Ja, und so waren wir langsam wieder an unserem Ausgangspunkt am Parkplatz angekommen. Bei dem Atomforschungszentrum in Würlingen. Und nach der Umwanderung dieser Atomfabrik sind wir dann die 2-3 Kilometer nochmals zurück nach Betznau gefahren und haben uns den Informationspavillon des Kernkraftwerkes angeschaut. Über der Aare auf einem kleinen Hügel, integriert in ein kleines Landschloss, ruht der Pavillon in modernstem, hellen Design über eben der realen Atomanlage. Zwei Techniker warten auf Besucher, um ihnen die feinsten technischen Details und eine Menge technischer Spielchen freundlich zu erläutern. So kann man seine eigene radioaktive Belastung mit Computer berechnen lassen. Gibt man dabei alleine einen Charterflug mit dem Flugzeug an, zeigt der Computer auf, dass man jetzt schon eine höhere radioaktive Belastung ertragen müsse, als wenn man neben dem Atomkraftwerk Betznau leben müsse. Nun, für Axel boten sich in Hülle und Fülle Stoff und Möglichkeiten, sich mit dem Atomkrafttechniker anzulegen und offensichtliche Falschdarstellungen und geschickte Verdrehungen anzuklagen, beziehungsweise sich eben mit ihm zu streiten. Gut sahen dabei die freundlichen Pavillon-Techniker nicht aus. Mit so einem hartnäckigen und im Detail bestinformierten AKW-Gegner schienen sie es schon längere Zeit nicht mehr zu tun gehabt zu haben. Inzwischen brach dann der Abend an und wir waren mit unserem Trip in die Atomprovinz Hochrhein auch erstmal am Ende. Von Betznau aus traten wir wieder den Heimweg, die knappen 70 Kilometer über den Schwarzwald nach Freiburg an. Am Ende, nachdem mir wirklich sinnvoll nachvollziehbar das ganze atomare Gefährdungspotenzial in dieser räumlichen Konzentration und Größe sozusagen vor Augen geführt worden war, wies Axel auf einen Aspekt hin, der Freiburg und die Region auf jeden Fall noch zusätzlich betrifft.
Es gibt einen Zusammenhang auch zwischen der Geschichte hier und zwischen uns im Raum Freiburg-Emmendingen oder entlang vom Rhein, und zwar einfach den, dass diese fünf Schweizer Atomkraftwerke, die im Moment haben, dass die ihren ganzen Atommüll zur Aufarbeitung ins Ausland gebracht haben. Das heißt, der Atommüll ist an uns, an Freiburg, an Emmendingen, an Mülheim vorbeigefahren, auf der Autobahn, auf der Bahn nach Frankreich in die Aufarbeitungsanlage und nach England in die Aufarbeitungsanlage. Dort hat er die Umwelt verpestet, dort sind die Meere verseucht worden, und im Moment ist ein Teil von dem Material aufgearbeitet und es geht jetzt wieder zurück in Schwyz, wieder an Freiburg vorbei, wieder an Emmendingen vorbei, wieder an Offenburg vorbei, wieder an Mülheim vorbei, wieder hier in die Schweiz, und zwar in Form von Plutonium, hochkonzentriert, in Form von hochradioaktivem Atommüll. Das geht alles auf Autobahnen und Bundesbahnen in unsere Region durch und kommt wieder hierher zurück, zuerst nach Würnlingen in das zentrale Zwischenlager, wenn es je gebaut wird, und irgendwann mal ins atomare Endlager, wenn es je gebaut wird. Also diese Atomanlage betreffe uns nicht nur durch Unfallgefahr und radioaktive Emissionen im Normalbetrieb, sondern die betreffe uns auch deswegen, weil der ganze Dreck, radioaktive Müll, bei uns direkt durch unsere Heimat geht.
Mit Axel Mayer aus dem Dreiecklandbüro der Grünen aus Emmendingen in der Atomprovinz Hochrhein. Ein Tagesausflug zum Atommüllpark vor Freiburgs Toren. Ich möchte diese Sendung mit einem weiteren Lied aus der Doppel-LP Dreieckland beenden, die von den badisch-elsässischen Bürgerinitiativen 1977 herausgegeben wurde. Wiel, Kaiser Augst und Markolzheim stehen für erfolgreichen grenzüberschreitenden Widerstand der Menschen im Elsass, der Nordschweiz und Baden. Diese Reportage zeigt, dass es immer noch genug Gründe für diesen Widerstand gibt und dass er nötiger als zuvor wäre, um das atomare Gefährdungspotenzial in dieser Region erfolgreich bekämpfen zu können. Zum Abschluss dieser Reportage die Ballade von Seveso von Walter Mossmann.
Als Beispiel, dass die Arbeiter die Ersten sind, die, wenn so Katastrophen, von denen der Herr Filwinger sagt, dass er selber dafür gerade steht, dass die nicht stattfinden, wenn die stattfinden, das war in der letzten Zeit, gab es 5, 6, 10 Dutzend Fälle in Italien. Eines davon, was hier bei uns besonders beachtet wurde, war eben Seveso. Und da haben auch nicht die Arbeiter bestimmt, was hergestellt wird. Die können doch nicht mal mitreden, sondern der Chef von Hoffmann La Roche, der Konzern, der sein Zentrum hat in der Schweiz, der auch interessiert ist daran, dass das Atomkraftwerk Kaiser Augst gebaut wird. Der 10. Juli in Seveso ist staubig und heiß und normal. Da hat so mancher die Nase voll und hat doch keine Wahl. Entweder du gehst in die Fabrik, hast das Risiko und das muss. Oder dir ist dein Leben lieb, dann bist du arbeitslos. Das ist die Welt von Seveso, 10 Stunden von hier entfernt. Alle Welt kennt heute Seveso. Was haben wir draus gelernt? Da hängt eine weiße Wolke im Himmel von Seveso. Die kommt aus der La Roche-Chemie und fällt auf Seveso. Ein Giftstaub fällt vom Himmel auf Mensch und Frucht und Tier. Da ist der Tod von Vietnam auf einmal unser Bier. Da stirbt die Welt von Seveso, 10 Stunden von hier entfernt. Alle Welt schaut auf Seveso, was haben wir draus gelernt? Da war doch gestern eine Stadt, die heißt heut Niemandsland. Das Leben wurde stillgelegt, der Boden wird verbrannt. Die Menschen stehen am Stacheldraht mit Trauer und Angst und Wut. Und wir fragen uns vor Fessenheim, wie lang geht's bei uns noch gut? Wie weit ist eigentlich Seveso? 10 Stunden von hier entfernt. Wir schauen erschrocken auf Seveso. Was haben wir draus gelernt? Wir sehen die Frauen von Seveso nicht in Hoffnung, sondern Not. Wie werden ihre Kinder sein, bloß Krüppel oder tot? Der Erzbischof von Mailand treibt mit ihnen seinen Spott. Die Krüppel macht euch nicht La Roche, die Krüppel schenkt euch Gott. Das ist der Trost für Seveso und Gott ist weit entfernt. Der Bischof bittet für Seveso, er hat ja sonst nichts gelernt. In Zürich der Boss von Hoffmann La Roche gewährt ein Interview. Er sagt, was soll denn das Geschrei wegen einer toten Kuh? Paar Hektar kaputt, paar Menschen krank, paar Krüppel vielleicht, na und? Ich stopf der Bagage in Seveso mit ein paar Lire den Mund. Dann wird die Akte Seveso von seinem Tisch entfernt. Der Boss zieht den Strich unter Seveso, der hat sein Geschäft gelernt. Da reden die Herren der Industrie vom Fortschritt und seinem Preis. Sie halten den Kurs auf Macht und Geld und halten die Weste weiß. Und gibt's Katastrophen und gibt's auch Krieg, für die ist das normal. Es geht nicht um uns aus Fleisch und Blut, es geht ums Kapital. Es geht doch nicht ums Seveso, das ist doch ein kleiner Fisch. Und sowas fällt dann sowieso bei denen unter den Tisch. Ihr kennt die Geschichte von Markolsheim, ihr kennt die Geschichte von Wiel. Da kämpfen wir schon 6 Jahre lang und manchem wird's zu viel. Doch viele haben begriffen, hier steht alles auf dem Spiel. Entweder das Leben oder Profit, das ist der Sinn von Wiel. Das ist der Sinn von Seveso, 10 Stunden von hier entfernt. Was für die Katz in Seveso, oder haben wir was gelernt? Was ist auch der Sinn von Seveso, 10 Stunden von hier entfernt? Was für die Katz in Seveso, oder haben wir was gelernt?
Ja, Radio Dreieckland von der 2,3 Megahertz. Das Tagesinfo geht mit der Schwerpunktsendung, mit der Reportage jetzt zu Ende. Ich möchte vielleicht zum Schluss nochmal daran erinnern, heute Nachmittag sind in Karlsruhe 2 kanadische Militärmaschinen zusammengestoßen. Was ihr vielleicht in den Nachrichten bisher nicht gehört habt, in Karlsruhe gibt es ein Kernforschungszentrum, also genau so ein Zentrum, das ihr gerade eben in der Sendung über den Hochrhein genauestens von außen geschildert bekommen habt. Und ich denke, die Parallelen, die in der Reportage zu einem Flugzeugabsturz geschildert worden sind, die liegen heute mehr oder weniger sehr traurig auf der Hand als Parallele in Karlsruhe, auch wenn es so, wie es allen Anschein hat, mehr oder weniger noch einmal glimpflich da abgegangen ist. Eine Gegnerschaft gegen Atomkraftwerke, auch hier speziell der Kampf gegen Fessenheim, war auch immer wieder geprägt mit der Gefahr, dass ein Flugzeugabsturz hier Fessenheim in die Luft jagen kann. Und die Einflugschneise bzw. die Landezone in Bremgarten auf dem Flugplatz des Geschwaders Immelmann der Bundeswehr liegt nicht mal einen halben Kilometer entfernt vom Kernkraftwerk Fessenheim. Diese Zusammenhänge vielleicht hier nochmal zum Schluss dieser Sendung, die sozusagen die Aktualität heute einen ganz schnellen Realitätsbezug zu dieser Schilderung zum Hochrhein auch hergestellt hat. Für diese Stunde verantwortlich für die Redaktion und Technik war Karl-Heinz und den Übergang zur Internationalismus-Sendung ist dann ein Veranstaltungshinweis, der auch wieder ganz konkrete Schritte im Kampf gegen die Atomindustrie anbietet, wenn man sich da im Widerstand engagieren möchte.
Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran.
Keine Atompause. Brisantes aus Atompolitik und Widerstand.
Fest entfahren auf Insel.
Film- und Veranstaltungswochen zu aktuellen Themen der Atompolitik vom 23. April bis 11. Mai.
Berge explodieren, Schuld hat der Präsident, es geht voran! Berge explodieren, Schuld hat der Präsident, es geht voran!
Innerhalb von 3 Wochen 5 Veranstaltungen in der Fabrik Habsburger Straße und der Frohen Einkehr Lehner Straße und 6 Filme im kommunalen Kino. Veranstaltet vom Wiel Infozentrum in Zusammenarbeit mit dem kommunalen Kino.